Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Nach meinem Abitur habe ich ein freiwilliges soziales Jahr gemacht. Dort haben wir in einer WG zusammen gewohnt. 7 Mädels und 2 Schwestern. Einige davon haben eine Ausbildung zur Hauswirtschafterin oder Buchhändlerin gemacht. Einige, wie ich, ein freiwilliges soziales Jahr im Alten- und Pflegeheim. Wir haben zusammen gewohnt, gegessen, gearbeitet, gebetet und hatten gemeinsame Abende zu ganz unterschiedlichen Themen. Ich weiß tatsächlich nicht mehr, wie dieses Gespräch begann, aber am Ende gab es 2 Lager. Die einen, die sagten, ja, wenn ich vor 2000 Jahren in Israel gelebt hätte, wenn ich Jesus kennengelernt hätte, einen Menschen aus Fleisch und Blut, wenn ich mit eigenen Augen die Wunder hätte sehen können, dann könnte ich leicht an ihn und Gott glauben. Aber so wie es jetzt ist, in einem anderen Land zu einer völlig anderen Zeit, und ich habe nur ein dickes Buch und darin auch noch unterschiedliche Geschichten zur gleichen Person, so fällt es mir schwer. Die anderen argumentierten genau entgegengesetzt. Wenn ich vor 2000 Jahren in Israel gelebt hätte, wenn ich Jesus kennengelernt hätte, einen Menschen aus Fleisch und Blut, dann hätte ich mich entweder ständig mit ihm gestritten oder mich in ihn verliebt. Beides bei einem Messias eher unpraktisch. Zu glauben, dass dieser Mensch Gott ist, hätte ich nicht fertiggebracht. Aber heute haben wir den ganzen Zusammenhang niedergeschrieben in einem dicken Buch. Genau aus dieser Retrospektive fällt es mir leichter zu glauben, dass Jesus der Messias war und ist. Gott verlangt uns bisweilen viel ab. Niemand hat Gott je gesehen, heißt es im 1. Korintherbrief. An einen unsichtbaren, unbegreiflichen Gott glauben zu sollen, ist schon eine ziemliche Herausforderung. Besonders in Zeiten, in denen wir nicht verstehen, warum um uns herum oder in uns das passiert, was passiert. Da wächst die Sehnsucht, Gott sehen zu können, ihm von Angesicht zu Angesicht, also quasi face to face begegnen zu können, ihn fragen zu können, was das alles soll und was er sich dabei gedacht hat. In Jesus ist Gott Mensch geworden, ist den Menschen zum Greifen nahe gekommen, ist als Messias in Erscheinung getreten, zum Beispiel bei der Hochzeit zu Kana, wie wir es im Evangelium gehört haben. Doch das war nur ein kurzer Moment in der Weltgeschichte. Und so gab und gibt es sie schon immer, diese Sehnsucht, Gott sehen zu können, begreifbar zu machen, verfügbar zu machen, sich seiner sicher sein zu können. Bei meiner damaligen Mitbewohnerin genauso wie beim Volk Israel, viele, viele hundert Jahre vor Jesu Geburt. Für das Volk Israel war Gott sehr eindrucksvoll in Erscheinung getreten, als er sie aus der Gefangenschaft in Ägypten herausgeführt hatte. Doch dem großen Aufbruch folgte der Alltag. 40 Jahre zäher Alltag in der Wüste. Und der großen Euphorie folgte die Ernüchterung. Denn auch den Israeliten wird klar gewesen sein, dass es kilometertechnisch nur wenige Wochen hätte dauern dürfen, selbst mit Sack und Pack, kleinen Kindern und Viehherden. Und dann kommt ihnen auch noch der charismatische Anführer, Mose, abhanden. Er war auf den Horeb gestiegen, um mit Gott zu sprechen, und kam nicht zurück. An dieser Stelle muss ich eine Lanze für die Israeliten brechen, die oft so schlecht wegkommen. Denn es ist nicht so, dass sie von dem Gott, der sie aus Ägypten geführt hatte, abgefallen wären. Doch nach dem großen Triumph des Auszugs, nach diesem großen sichtbaren Handeln Gottes, waren sie überwältigt von der Sehnsucht, Gott wieder zu begegnen, ihn zu sehen, zu begreifen, sich sicher sein zu können, dass er immer bei ihnen mit auf dem Weg ist, so wie er es versprochen hatte. In Ägypten hatten sie gelernt, dass Götter in Häusern wohnen und auf Thronen sitzen, und diese Throne werden von gewaltigen Tieren bewacht, eben zum Beispiel auch von Stieren. Da Mose nicht zu sprechen ist, bitten sie seinen Bruder und Stellvertreter Aaron, einen solchen Thron zu bauen. Denn in ihrer Vorstellung ist Gott dann zwar immer noch nicht sichtbar, aber sie wissen wenigstens, wo er wohnt wo er sitzt, können sich nach menschlichem Ermessen sicher sein, dass Gott in all der Unsicherheit der Wüstenwanderung bei ihnen ist. Und das finde ich tatsächlich sehr, sehr nachvollziehbar. Als Mose vom Berg Horeb zurückkehrt, sieht er den ganzen Schlamassel. Er zerstört die Statue und klettert geradeaus wieder auf den Berg, um Gott gnädig zu stimmen. Mose und Gott verhandeln kräftig miteinander, wie es weitergehen soll, mit dem Volk und der Wüstenwanderung. Und dann rückt Mose mit seinem eigenen Herzenswunsch heraus. Und der ist im Grunde gar nicht so anders als der seiner Landsleute. Ich lese aus dem Buch Exodus im 33. Kapitel. Mose sprach: Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er sprach: Ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorüberziehen lassen und will ausrufen den Namen des Herrn vor dir. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach weiter: Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter: Siehe, es ist dein Raum bei mir, da sollst du auf dem Felsen stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir wegtun und du darfst hinter mir hersehen. Aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Auch Mose hat die Sehnsucht, Gott sehen zu können, ihm von Angesicht zu Angesicht, face to face zu begegnen, ihn fragen zu können, was das alles soll und was er sich dabei gedacht hat. Was er von Gott zu hören bekommt, ist eine sehr eindeutige Absage. Eine freundlich formulierte zwar, aber eine eindeutige Absage, ein deutliches Nein. Mein Angesicht kannst du nicht sehen. Mose hatte ziemlich viel auf sich genommen im Auftrag des Herrn und jetzt das. Sein Wunsch, sein Herzenswunsch, wird nicht erfüllt. Gott macht ihm einen anderen Vorschlag. Ich will vor dir all meine Güte vorbeigehen lassen und will ausrufen den Namen des Herrn vor dir. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Mein Angesicht kannst du nicht sehen, Mose, aber ich will dich meinen Namen wissen lassen. Wenn Gott seinen Namen offenbart, dann sagt er nicht: Guten Tag, ich bin der Hans. Wenn Gott seinen Namen offenbart, dann sagt er damit etwas über sein Wesen, seine Identität aus. Etwas Ähnliches hatte Mose schon einmal erlebt. Am Dornbusch hatte Gott gesagt: Ich bin, der ich bin. Der da ist, der da war und der da kommt. Hier am Horeb zeigt Gott wieder etwas von seinem Wesen, seiner Identität. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Ich bin die Gnade, ich bin die Barmherzigkeit. Und ausgerechnet darin, dass Gott dem Mose seinen Herzenswunsch, seine Sehnsucht nicht erfüllt, zeigt sich etwas von diesem Wesen, dieser Gnade, dieser Barmherzigkeit. Gerade darin, dass er ablehnt, erweist sich, dass Gott es gut meint mit Mose, dass er ein Gott des Lebens ist. Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Im Fränkischen gibt es diesen herrlichen Satz: Die Person so und so schaue ich nur noch mit dem Hintern an oder gar nicht mal mehr mit dem Hintern. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als würde Gott Mose den Rücken zudrehen. Er sagt: Es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Felsen stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun und du darfst hinter mir hersehen. Gottes Angesicht kann kein Mensch sehen und leben. Gottes Rücken nach jüdischer Tradition schon. Der Rücken ist der Teil Gottes, der der Welt zugewandt ist. Der Teil, der für die Menschen erfahrbar, begreifbar wird, und zwar in Gottes Wirken, in seinen Taten. Es gibt diese Momente, in denen man sich Gott ganz nah fühlt, in denen die Zeit stehen bleibt, der Himmel ganz kurz aufreißt und ein Glanz, ein Hauch von Ewigkeit spürbar wird. Ein Augenblick in einem Gespräch, eine besonders intensive Begegnung, eine besondere Erfahrung von Schönheit. Wenn einen Wimpernschlag lang Raum und Zeit alle Bedeutung verlieren. Aber sie sind selten, diese Momente, und schnell vorüber. Man kann sie nicht festhalten. Viel öfter wird mir im Nachhinein, viele Jahre später bewusst, dass in genau dieser Begegnung, in dem Gespräch, in der Schönheit, mir Gott ganz nah war. Und erst recht wird mir erst viele Jahre später bewusst, dass Gott gerade im Scheitern, in dunklen Stunden der Verzweiflung, ganz nah war. Dass, so schwer es auszuhalten ist, sich Gottes Güte und Barmherzigkeit vielleicht genau darin zeigen, dass das Leben nicht planmäßig verlaufen ist. Genau da, wo Herzenswünsche unerfüllt bleiben. Zu meinem eigenen Besten. In den 90er Jahren war eine Familienband populär. Vielleicht erinnert sich der eine oder die andere an die Kelly Family. An denen war damals kein Vorbeikommen. Über Jahre hinweg hatten sie Chart-Hits und schafften den Aufstieg vom Straßenmusiker zu solchen, die in einem Schloss wohnen und große Stadien füllen. Doch mehrere der Geschwister erzählen in der Rückschau, dass sie ausgerechnet oder vielleicht gerade in der Zeit des größten Erfolgs menschlich am unglücklichsten und verzweifeltsten waren. Dem großen Erfolg stand eine große Sinnlosigkeit gegenüber, bis hin zu dem Wunsch, das eigene Leben zu beenden. Nach dem Tod des Vaters trennen sich die Geschwister beruflich. Endlich kann jeder seine eigenen Wege gehen und seine eigene Identität entwickeln. Einer der jüngeren Brüder, Michael Patrick, geht in Südfrankreich ins Kloster und glaubt, darin seine Berufung gefunden zu haben. Er sucht Gott und will ihm ganz nah sein. Doch nach ungefähr 10 Jahren wird ihm ans Herz gelegt, nicht die ewigen Gelübde abzulegen, sondern das Kloster zu verlassen. Zu seinem eigenen Besten. Ein großes Nein zu diesem Lebensentwurf. Eine freundlich formulierte, aber eindeutige Absage. Ein harter Schlag. Musikalisch gescheitert, in der Berufung gescheitert. Viele Jahre später schreibt er dazu ein Lied. Blessing in Disguise. Segen in Verkleidung. Inzwischen ist er Mitte 40 glücklich verheiratet und hat seinen ganz eigenen musikalischen Weg gefunden. Einerseits füllt er wieder große Stadien, andererseits erzählt er mit Hilfe seiner Musik von Gott und erreicht damit vermutlich mehr Menschen, als es ihm als Mönch möglich gewesen wäre. Blessing in Disguise. Segen in Verkleidung. Eine Zeile aus dem Lied: A malheur turned into a bonheur. Ein Malheur, wörtlich eine böse Stunde, ein Unglück, verwandelte sich in ein Bonheur, eine gute Stunde, ein großes Glück. Ich sage nicht, dass ein Mensch scheitern muss, um glücklich zu werden, dass Herzenswünsche unerfüllt bleiben müssen, damit aus dem daraus entspringenden Schmerz ein größeres Gut wird. Ich persönlich hätte Michael Patrick auch von Herzen gegönnt, dass er im Kloster als Mönch glücklich wird. Aber daran, dass er im Zugehen auf die Profess kränker und kränker wurde, erkannten die Oberen, dass das nicht der Weg war, auf dem der junge Mann sein Leben so nah wie irdisch möglich mit Gott würde führen können. Daher die Ablehnung zu seinem eigenen Besten. Worüber ich mich aber tatsächlich von Herzen freue, ist, dass er so relativ schnell im Nachgang erkannt hat, welcher Segen in diesem Scheitern, in diesem Unglück verborgen lag. Und so wünsche ich Ihnen und mir beides. Die Sehnsucht danach, Gott immer näher zu kommen, ihn von Angesicht zu Angesicht sehen zu wollen. Die Erfahrung von immer mehr Ewigkeitsmomenten schon hier und jetzt, wenn der Himmel aufreißt und einen Augenblick lang die Ewigkeit durchscheint. Und die Gnade, im Nachgang, in der Retrospektive zu erkennen, wo und wann in unserem Leben Gott uns ganz besonders nahe war. Vielleicht in einem Blessing in Disguise, einem Segen in Verkleidung. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.